Das sind also nicht Schädlinge, sondern das sind ökonomische Nützlinge. Und das kann man auch an der Art und Weise, wie hierzulande seit Jahren mit Flüchtlingen umgegangen ist, kurz bebildern. Das weiß man. Besonders in den Mittelmeerländern Europas, Spanien, Italien, war es immer schon üblich, zu bestimmten Konjunkturen Afrikaner, Afrikanerinnen als billige, besonders erpressbare Tagelöhner in der Landwirtschaft, wer Andalusien kennt, weiß, sieht das immer, in der Bauwirtschaft, beim Straßenbau, für die letzten Drecksarbeiten und so weiter einzusetzen. Diese Menschen, auch aus Flüchtlingen rekrutiert, als Tagelöhner hier eingesetzt, solange sie gebraucht werden. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden, versucht man sie abzuschieben. Diese Menschen stehen für die andere Seite, und deswegen erwähne ich sie besonders, für die andere Seite dieses seit ca. 20 Jahren sehr erfolgreichen Programms des Westens, die ganze Welt unter das kapitalistische Privateigentum zu bringen. Die Herstellung dieser absoluten Überbevölkerung hat nämlich immer zwei Seiten. Zum einen, wie gezeigt, Massenverelendung, Massensterben, Massenflucht. Zum anderen aber bergen diese Massenfluchten in die Zentren des Kapitalismus für ihn immer auch zugleich ein super Sonderangebot. Wer noch flüchten kann, kann auch und will ja auch unbedingt arbeiten, nimmt nun wirklich zu jeder Zeit jede Arbeit unter jeden Bedingungen an, muss seine Schleuserkredite zurückzahlen und so weiter, ist also doppelt erpressbar, weil ihre Nichtbeschäftigung immer zugleich mit der drohenden Abschiebung in die Heimatländer gekoppelt ist und in das Elend und die Verfolgung, die dort existieren. So gesehen enthält diese unterste Schicht der absolut überflüssigen Weltbevölkerung zugleich das Potenzial für die unterste Schicht des inzwischen eingerichteten Weltarbeitsmarktes. Unterste Schicht meine ich und betone ich, weil um die Erhaltung dieser Menschen als Reservearmee für einen Arbeitsmarkt kümmert sich niemand und muss sich niemand kümmern, denn von denen kommen immer wieder genug nach. Wenn sie in den Zentren als Tagelöhner verschlissen sind, dafür sorgt hinreichend die Ausplünderung in der dritten Welt. Das ist sowas wie die, mal zynisch gesagt, die Ex-und-Hop-Reserve für den absoluten Notbedarf in den Metropolen. Das heißt einiges, jetzt komme ich zu meinem letzten Teil, für das, was ich in der Überschrift Grenzregime im grenzenlosen Kapitalismus genannt habe. Es ist zwar so, will ich mal anfangen, dass das Sortierungsprogramm, die meisten wollen wir nicht haben, vielleicht sind ein paar dabei, die wir brauchen können, vielleicht auch nicht jetzt, aber vielleicht später, je nach Konjunktur, dass dieses Sortierungsprogramm der Flüchtlingspolitik zwar im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit im Augenblick steht, nach Lampedusa, es ist aber eingeordnet in das, was imperialistisches Wirken ist, immer nur die Unterabteilung des weltweiten Zugriffs der kapitalistischen Metropole auf die Reichtümer der Staaten der Dritten Welt. Dieser Zugriff ist das Hauptprogramm. Die Befassung mit den menschlichen Folgen dieser Plünderungspolitik ist deshalb für die Hauptakteure ihrer staatsinteressierten Sache nach immer nur der Nebenschauplatz. Wie gesagt, zurzeit stellt sich dieses Verhältnis anders dar, weil das, was ich eben die Nebenschauplatzfragen genannt habe, in der Tagesordnung der EU-Agenda nach Lampedusa ziemlich weit oben steht. Die EU macht nämlich, und das will ich am Schluss noch entwickeln, in der Art und Weise, wie sie diese Agenda betreibt, nicht nur ihre Grenzen dichter und cleaner, sondern, das ist auch schon genannt worden, verlegt die politischen Grenzen im Umgang mit den Flüchtlingen immer weiter nach Süden und Osten. Die territoriale Grenze Europas, das ist das Mittelmeer. Da lässt sie nichts anbrennen. Zugleich aber sagt sie, das reicht uns nicht. Und deswegen habe ich gesagt, wird die politische Grenze, die politische Zuständigkeitsgrenze Europas immer weiter nach Süden und Osten verschoben. In Nordafrika sollen Staaten Sachen erledigen, die Aufgabe europäischer Flüchtlingspolitik sind. Nordafrika, das ist ja hierzulande als Gegenküste, also auch so fast unser Gebiet schon charakterisiert. Sie sollen dort die Flüchtlinge aufgreifen, bereits zurückschicken und der Schleusermafia das Handwerk legen. Das ist aber noch nicht alles, was es zu diesem Grenzregime zu sagen gibt, als dieser Umgang mit der territorialen und mit der politischen Grenze, die je nach Interesse verschoben wird. Es gilt noch, das habe ich vorhin angedeutet, ohne es aufzulösen, die Fluchtversuche vor Ort zu bekämpfen. Und das heißt, ein neues Grenzregime wird errichtet. Das heißt, es wird eben die politische EU-Grenze mal kurz mit den Außengrenzen der Fluchtstaaten gleichgesetzt. Den Heimatstaaten, so geht das zu, der Flüchtlinge wird auferlegt, ihre Grenzen nach innen, so gut es geht, dicht zu machen, also ihr Land, mal so ausgedrückt, zu einer Art Völkergefängnis zuzurichten. Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen, bedeutet ja praktisch nichts anderes, als den Staaten aufzuerlegen, die Grenzen dicht zu machen, Fluchtversuche zu unterbinden, also ihre Mannschaft beieinander zu halten. Übrigens wird den Staaten, diesen Staaten, die diesen Auftrag haben, dabei durchaus geholfen. Und zwar durchaus auch materiell mit Geld und Mitteln geholfen. Und diese Hilfe ist zu nennen als eine neue, moderne Form von Entwicklungshilfe. Sie reicht von der Finanzierung von Grenzbeobachtungs- und Schutzanlagen über den Ausbau der inneren Gewalt bis hin zu Programmen, auch die gibt es, und zwar nicht zu knapp, die es den absolut überflüssig gemachten Menschen irgendwie erlauben, mit einer kreditierten Nähmaschine oder einem kreditierten Kleinlaster irgendwie noch am Leben zu bleiben. Nochmal gesagt, Maß dieser Hilfe ist nicht den Leuten damit ein Lebensmittel, ein ausbaubares Lebensmittel in die Hand zu geben. Maß und damit wirklich schäbiger Zweck dieser Sorte Hilfe ist nichts anderes, als deren Flucht zu unterbinden. Bei der Durchsetzung dieses Programms haben die Staaten seit 10, 15 Jahren nichts anbrennen lassen und haben eine Reihe von Vereinbarungen getroffen mit den entsprechenden Staaten, aus denen diese Menschen kommen. Sie haben zum Beispiel dieses berühmte oder auch nicht berühmte Cotonou-Abkommen geschlossen, Nachfolge von Lomé-Abkommen. Ich erkläre jetzt mal nicht, was das ist. In diesem Abkommen der Zusammenarbeit mit AKP-Staaten, Afrika, Karibik, Pazifik, sind Unterabteilungen drin, die sich nur mit Flüchtlingen beschäftigen. Ich lese mal eine Abteilung vor. Im Rahmen des politischen Dialogs prüft der Ministerrat Fragen, die sich aus der illegalen Einwanderung ergeben. Die Vertragsparteien kommen dabei überein, dass die AKP-Staaten ihre Staatsangehörigen, die sich illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union aufhalten, die Rückkehr zu gestatten und sie auf Ersuchen dieses Mitgliedstaates ohne weiteres, steht hier, ohne weiteres zurückzunehmen. Das ist vereinbart zwischen vielen afrikanischen Staaten, und Europa. Oder, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, es gibt sogenannte Mobilitätspartnerschaften neuerdings zwischen Europa und nordafrikanischen Staaten. Diese Mobilitätspartnerschaften, die sind auch wichtig. Ich will mal aus einem Text, der diese Mobilitätspartnerschaften von oben politisch charakterisiert, was vorlesen. Da heißt es, als Gegenleistung zu der vereinbarten erhöhten Mobilität zwischen uns und diesen Staaten, erhöhte Mobilität heißt, wir erlauben euch legale Migration. Also wir erlauben euch, dass ihr bestimmte Kontingente von Leuten hier rüberschickt, natürlich nur solche, die wir brauchen können. Als Gegenleistung zu erhöhter Mobilität, weiß man schon, was jetzt kommt, müssen die Partner bereit sein, den Kapazitätsaufbau verstärkt anzugehen und jetzt kommt's, ausreichende Finanzmittel für die Grenzverwaltung, die Vorbeugung und Bekämpfung von irregulärer Migration und Menschenhandel, einschließlich verbesserter Seeüberwachung, der Rückkehr zur Rückkehr irregulärer Migranten sowie die Verbesserung und Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, die das grenzüberschreitende organisierte Verbrechen und Korruption wirksam bekämpfen, bereitzustellen. Das sind diese berühmten und in der Zeitung hochgelobten Mobilitätspartnerschaften. Wir wollen euer Kropfzeug nicht haben, es sei denn, bestimmte Abteilungen können wir brauchen, vielleicht ein paar Studenten, die bei uns studieren oder qualifizierte Arbeitskräfte, die in Nordafrika nach der Arabellion keinen Platz gekriegt haben, die können wir brauchen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ihr alles dafür tut, dass die Mehrheit der Flüchtlinge durch eure Tat nicht nach Europa kommen. Übrigens, in Planung ist so etwas, es wäre doch praktisch, haben europäische Ausländerpolitiker gesagt, wenn wir von der Regelung Abstand nehmen, dass man in den Botschaften in afrikanischen Ländern keinen Asylantrag stellen kann. Wenn wir das machen, hätten wir doch gleich zwei Fliegen in einer Klappe geschlagen. Der Asylantrag von den Leuten, die wir sowieso nicht da haben wollen, wird dort gestellt, alles nach deutschem Recht. Dann kriegen sie gleich vor Ort Bescheid, dass sie hier nicht willkommen sind. Und obendrein ist es noch sehr human, weil wir denen die Flucht durch die Wüste und übers Mittelmeer ersparen. Was heißt das? Ach so, dazu passt es übrigens sehr gut, dass genau zu der Zeit, als in Brüssel über die Lampedusa-Katastrophe verhandelt wurde, also in den EU-Gremien, dass die EU eine Empfehlung an die Anrainerstaaten von Syrien, vor allen Dingen Türkei und Jordanien, rausgegeben hat, Israel war nicht einbezogen, sie mögen doch bitte ihre Grenzen weiter öffnen. Und zwar öffnen und solche Kriegsflüchtlinge vermehrt bei sich aufnehmen, die wir hier, der Westen, auf keinen Fall haben will. Um die Sache mit dem Grenzregime zu komplettieren, muss man auch sagen, es gibt auch das Umgekehrte in der Weltpolitik. Staaten werden aufgefordert, ihre Grenzen nach innen hin zu öffnen und Leute rauszulassen. Das weiß man. Nordkorea, Kuba und vor allem die DDR, die damals als das Völkergefängnis beschimpft worden war, dass der Westen jetzt in den Drittweltländern errichten will. Übrigens auch das ist lustig, heute werden die Schlepper und Schleuser beschimpft und früher waren es die Fluchthelfer, die als Helden gefeiert wurden und in Filmen hochgelobt wurden. Genau. So, das ist die andere Seite dessen, was ich den imperialistischen Zugriff auf die Länder der dritten Welt genannt habe. Nochmal so gesagt, auf der einen Seite, wenn es den Staaten darum geht, sich in den Besitz von sachlichen Reichtümern anderer Länder zu bringen, erpressen sie diese Staaten zu Freihandel, zum Öffnen der Grenzen, zum Abbau von Handelshemmnissen aller Art. Da setzen sie gerade auch in den afrikanischen Staaten das, was ich grenzenlosen Kapitalismus genannt habe, durch. Aber wo es ihnen in dem Fall, in dem wir verhandeln, darum geht, mit dem menschlichen Elend fertig zu werden, dass sie genau dadurch produzieren, dass sie diesen grenzenlosen Kapitalismus installieren, da sind sie sogleich dabei, ein anderes Grenzregime für den menschlichen Schrott, in Anführungszeichen, dieser dritten Welt zu verhängen, deren Grenzen, die natürlich anerkannt werden, das ist ja ihre Leistung, werden mit Auflagen konfrontiert, die haargenau zu ihren imperialistischen Interessen passen. Macht eure Grenzen für die Flüchtlinge, die raus wollen, dicht. Es verhält sich eben so, dass die Produzenten der Armenhäuser auf der Welt und die Anstiftung von Kriegswirren großen Wert darauf legen, dass die Wirkungen der Benutzung oder Nichtbenutzung von Land und Leuten genau dort lokalisiert bleiben, wo sie auftreten. Mein Schlussgedanke. Für die unbrauchbaren Massen an Flüchtlingen steht damit fest, dass ihre Lage bei diesem Wirken der westlichen Staaten und ihrer Konzerne ein Dauerzustand ist. Sie sind und bleiben das menschliche Abfallprodukt imperialistischer Konkurrenzanstrengungen. Das heißt aber auch nichts anderes, dass die Existenz von Millionen Menschen in Lagern zu ihrer Dauerexistenz wird. Da werden Menschen in Lager gesperrt, haben keine Perspektive und das Lager ist dann ihre neue Heimat, unter langfristiger Betreuung westlicher Hilfsorganisationen, die natürlich mit ihrer Lagerhilfe zugleich den Standpunkt affirmieren, ihr habt im Lager zu bleiben. Kennt man ja auch, das Lager ist bekanntlich für Millionen vertriebener Palästinenser im Libanon, Jordanien und anderswo längst zwangsläufig und notgedrungen zu ihrer Heimat geworden. Das wird auch dann woanders, denken sich die europäischen Ausländerpolitiker, auch gehen, in Nordafrika und so weiter. Wenn jetzt europäische Politiker gefragt werden, warum sie eigentlich so eine rigide Ausländerpolitik betreiben, dann sagen sie, das habe ich bereits gesagt, es ginge ihnen um Selbstschutz. Es ginge ihnen, ich führe das mal aus, Zitat aus irgendeiner politischen Broschüre, es ginge ihnen um den Schutz unserer Freiheit, unseres Wohlstands und unserer Sicherheit. Schutz unserer Freiheit, unseres Wohlstandes und unserer Sicherheit. Diese Errungenschaften des Westens seien gefährdet, wenn Massen von Flüchtlingen, darunter eben so viele Sozialschmarotzer, wird gleich angereichert, Dealer, Terroristen, AIDS-Kranke und so weiter, das Land überfluten. Selbstschutz. Eins lässt sich dem entnehmen, zusätzlich zu dem, was ich am Anfang schon als Ideologiekritik gesagt habe. Dieses Europa besteht ganz offensichtlich nicht aus einer arbeitsteilig kooperierenden Gemeinschaft, in denen zupackende Hände von woher auch immer eine willkommene Unterstützung wären und den hier Arbeitenden die Mühsal erleichtern könnten. Vielmehr, und das ist ja auch kein großes Geheimnis, hängt auch hier die Existenz von jedem einkommensabhängigen Menschen ab von den Erfolgen, die er in der Konkurrenz um das Geldverdienen erarbeitet. Und in dieser Konkurrenz um das Geldverdienen, die hier das Prinzip ist, sind natürlich zusätzliche fremde Anbieter von Arbeit sofort nichts als Konkurrenten, die auf Kosten aller schon vorhandenen Mitstreiter gehen. Damit kommt man dem Gehalt von Freiheit, Wohlstand und Sicherheit schon etwas näher. Was wird hier geschützt? Welche Freiheit wird hier geschützt? Hier hat in der Tat jeder die Freiheit, mit dem, was er hat und ist, in der Konkurrenz gegen alle anderen, die dasselbe wollen, sein Glück zu machen. Diese Freiheit ist also keine Gnade, sondern nichts als ein Konkurrenzerfordernis im Kapitalismus. Wohlstand. Wohlstand hängt dann davon ab, dass diese Leute in der Konkurrenz gegen andere jemanden finden, der ihn einstellt und der ihm so viel zahlt, wie es sich für ihn lohnt. Und das, was er ihm da zahlt, ist in der Regel nichts anderes, nicht nur so viel, dass dieser Mensch wieder regelmäßig, das heißt ein Leben lang zur Arbeit gehen kann. Nun ist es aber so, dass auch die Unternehmer, die diese Leute einstellen und ihnen diesen Lohn zahlen, ihre Erfolge immer nur in der Konkurrenz gegeneinander erzielen und die Effektivierung ihrer Produktion, Rationalisierung heißt das dann, als ihr wichtiges Konkurrenzmittel gegeneinander einsetzen. Und das heißt, die machen in der Konkurrenz hierzulande auch regelmäßig, periodisch Teile der Arbeiterbevölkerung überflüssig. Sie sorgen also systematisch, notwendig auch hier für eine Sorte von Überbevölkerung. Abzulesen dann an den Arbeitslosenzahlen in den EU-Ländern und hier. Natürlich in unterschiedlicher Größenordnung hierzulande. Was zeigt, dass der Konkurrenzkampf zwischen den Nationen des gemeinsamen Marktes diese Nationen schon ordentlich in Europa nach Sieger- und Verliererstaaten sortiert hat. Das ist jetzt wichtig. Abgesichert werden soll, um zur Sicherheit zu kommen, genau dieses Verfahren, diese Logik der kapitalistischen Konkurrenz, die hierzulande die Gesetzmäßigkeiten installiert, die auch in den Drittweltländern durchgesetzt werden. Und deswegen darf es einen nicht wundern, dass auch hier regelmäßig, periodisch Überbevölkerung produziert wird, also Menschen, die für den Bedarf der Kapitale zu viel sind und deswegen von jedem Geldverdienen ausgeschlossen sind. Diese Gesetze in ihrem Prinzip regieren hier das Leben und in Zentralafrika. Es sind dieselben Gesetze. Überall entscheidet sich, hier und in Zentralafrika, entscheidet sich das Leben der Leute daran, ob sich dieses Leben für die kapitalistische Wirtschaft lohnt oder eben nicht. Ob es sich lohnt, sie zu bezahlen, ob es sich lohnt, sie als Reserve zu behalten oder eben nicht. Dass hier nicht jenes Maß an absoluter Überbevölkerung produziert wird wie in Afrika, liegt daran, dass in afrikanischen Staaten in der Konkurrenz mit den kapitalistischen Zentren, EU, USA, Japan, später Russland, China, von vornherein keine Chance gelassen wird, irgendeine Art von Ökonomie zu entwickeln, die flächendeckend Leute einspannt, Leute in Arbeit nimmt für nationalen Reichtum. Diese Staaten waren und sind als Staaten dafür zuständig und so richten sie sich auch her, dass der Abtransport von Kapital, von Reichtum für westliches Kapital läuft. Die Leute dort vor Ort sind, das habe ich am Anfang gesagt, wie hier, den Kriterien des nützlichen Dienstes am Kapital subsumiert, aber keinen Bedarf der kapitalistischen Betriebe. Das allein ist die Differenz zu den Metropolen zu hier. Den kapitalistischen Bedarf gibt es hier flächendeckend. Und dessen staatliche Bedienung schließt ein, dass auch hier überflüssig gemachte Arbeitskräfte als Angebot weiter bereitzustehen haben. Was übrigens inzwischen selbst für die Menschen gilt, denen nichts anderes bleibt, als sich in der Arbeitslosigkeit einzurichten, gibt es ja hier. Entlassen werden die nämlich nicht aus Staatsdiensten, aus den Diensten, die ihnen als Staatsbürger abverlangt werden. Den Dienst am Rechtsstaat haben sie weiterhin zu leisten, die Gesetze einzuhalten, Ordnung zu halten und den Dienst an der Volksreproduktion haben sie auch zu leisten, sprich Familien. So, mit diesem Schlussexkurs habe ich darauf verweisen wollen, wie absurd es ist, wenn deutsche Bürger, beschäftigt oder unbeschäftigt, Front machen gegen Asylantenheime und Flüchtlingsunterkünfte, also gegen die Unterbringung von diesen armen Schweinen hier, die Produkt desselben politisch-ökonomischen Regimes sind, dem die Deutschen die Agenda 2010, den Mindestlohn und alle Formen der prekären Beschäftigung verdanken. Oder nochmal anders gesagt, die Alternative, die diskutiert wird, Grenzen auf oder Grenzen dicht machen, ist die völlig falsche Alternative. Das war's.